Martin.
Ja?
Heute wird's tierisch. Tierisch genial.
Das sind die Intros, wofür wir bekannt und beliebt, glaube ich, sind.
Ja.
Das ist außergewöhnlich, was hier immer passiert. Und damit herzlich willkommen beim Filmmagazin.
Hallo, da fließt eine Menge Hirnschmalz rein. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Wir sind wieder da, einmal die Woche heute. Aber ihr werdet es hören, getrennt. Also es kann sein, dass wir uns ab und zu mal ins Wort fallen. Wir zeichnen remote auf. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Man hört es vielleicht auch. Ich habe hier auch schon, die uns zuschauen, haben es gesehen. Wir haben wieder ein Splitscreen und ich habe hier meine riesige Thermos-Teekanne wieder. Also nicht Thermos, das ist ja eine Marke, sondern meine riesige andere Marke Warmhaltekanne bereitgestellt mit Tee. Und werde hier ein bisschen mich muten, wenn ich huste, aber ich will ja auch den Martin nicht anstecken. Es ist nur eine Erkältung, ganz normal. Und die ist
aber
auch das Gröbste ist raus.
Warum bist du erkältet, Lukas? Weil du mit deinem Hund zu häufig draußen bist, würde ich sagen.
Schöne Überleitung auf unser heutiges Thema. Schöne Überleitung, stimmt aber nicht, denn ich habe sogar gelesen, deswegen war ich jetzt sogar verstärkt mit dem Hund draußen, während die Erkältung sozusagen stark war. Ich habe nämlich gelesen, dass die frische Luft und die Bewegung bei allem, was so halsaufwärts ist, also wenn man jetzt irgendwie ganz schlimm entzündete Bronchien hat oder irgendwie, weiß ich nicht, sich das in den Rücken zieht oder so oder schlimmes Fieber, dann soll man natürlich erstmal Ruhe haben. Aber wenn es wirklich nur wie bei mir, irgendwie, ich habe ja nicht mal Halsschmerzen, sondern wirklich nur hier so Schnupfen ist, dann ist es sehr gut rauszugehen. Also das hätte einem wahrscheinlich jeder sagen können und jede. Aber ich musste das nochmal nachlesen, deswegen war ich verstärkt an der frischen Luft und es hat geholfen. Also ich glaube, ich habe noch nie so schnell, also es waren jetzt zwei Tage, also die letzten beiden Tage waren jetzt nicht so geil, aber heute ist schon der erste Tag, wo es wieder gut ist oder besser ist. So schnell bin ich das noch nie losgeworden tatsächlich. Und mit dieser optimistischen Note wollen wir erstmal kurz alle begrüßen, die neu da sind.
Hallo.
Die sich jetzt nicht für unseren Gesundheitszustand oder die Art unserer
Aber auch wichtig ist für den Podcast, sonst wird es diesen Podcast ja nicht geben.
Natürlich, natürlich.
Ja.
Also wir sind das Filmmagazin, Lukas und Martin heißen wir. Zu eurer Rechten auf dem Bildschirm, Martin, das bin nicht ich, und der ein bisschen angekränkelt klingt, ist Lukas, das bin ich, und wir sprechen hier über Filme und Serien, haben uns da in der vergangenen Woche, haben wir wieder was gemacht, was wir nur ab und zu mal machen, uns nämlich mit einem speziellen Film beschäftigt, in dem Fall Hayao Miyazakis aktuellem Film Der Junge und der Reiher, und heute machen wir was anderes, denn normalerweise interessiert uns ja das Zeug sozusagen, was hinter der Leinwand stattfindet, also so ein bisschen das gesellschaftliche Drumherum, das wird heute auch am Rande eine Rolle spielen, aber heute geht's um Fun. Wir haben nämlich ein Spiel vorbereitet.
Das ist auch für langjährige Hörerinnen oder Hörer, die schon ein bisschen die letzten Monate uns verfolgt haben, ist das auch ein Spiel, auf was wir gerne zurückgreifen, was auch immer wieder ganz Spaß ist, weil es auch sehr flexibel ist, nämlich eine Art Filmquartett, wo wir zumindest eine Kategorie haben, woran sich das Quartett orientiert. Das ist unschwer war, wie man das am Intro erkennen kann, geht es um Tiere, um Filmtiere.
Ja.
Und wir suchen das beste Filmtier und haben da anhand mehrerer Kategorien werden wir diese Tiere miteinander vergleichen, wer ist denn der beste und schönste, und wer dann am Ende einen Sieger haben, und haben uns natürlich ganz, man kennt das auch von uns, mit sehr harten mathematischen Fakten und Statistiken ist das alles untermauert, damit man wirklich hinterher sagen kann, yo, da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln.
Nee, genau so ist es dann. Wir haben uns vorher, legen wir uns auch immer so, wir hatten zum Beispiel, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes und ihr könnt auf unserer Seite auch die Suchfunktion verwenden. Wir haben sowas schon gemacht mit Monstern, Filmmonstern beispielsweise. Wir
mit
haben
Raumschiffen?
Sowas, mit Raumschiffen. Wir haben sowas, glaube ich, auch schon gemacht mit Städten, ne? Filmstädte.
Korrekt, ja.
Und jetzt eben Tiere. Und dafür gibt es wieder ein paar Rahmenbedingungen, denn nicht alles, was im Film auf vier Beinen läuft, ist ja ein Tier. Da gibt es ja auch ganz viel Fantasy-Zeug. Wir haben uns darauf geeinigt, dass es echte Tiere sein müssen.
Zumindest die es dargestellt sind. Ich habe zumindest dann das noch reingequetscht, die Kategorie, diese echten Tiere oder die zumindest im Film echte Tiere darstellen sollen, dass die können auch besondere Fähigkeiten, Fantasy-Fähigkeiten durchaus haben, weil das ja im Film manchmal dann die noch ein bisschen aufgebauscht werden, das ist möglich, aber sie müssen zumindest einem echten Pendant irgendwie entsprechen, also jetzt irgendwie die Ewoks hätten jetzt nicht gezählt.
Ist ja sozusagen, die sind ja sozusagen erfunden. Oder leben halt auf einem anderen Planeten. Gibt es nicht bei uns.
Correct.
Also müssen auch auf der Erde leben.
Da wäre jetzt, ob wir zum Beispiel Rocket von Guardians of the Galaxy, wäre jetzt so ein Grenzfall, weil das ja im Prinzip schon waschbar ist, den es wirklich gibt.
Okay.
Aber er schon eigentlich ein Alien ist und so bearbeitet ist, dass er eigentlich schon wieder halt nicht wirklich tierähnlich ist.
Ja, wir haben uns, glaube ich, nicht so ganz trennscharf darauf geeinigt, weil ich habe jetzt tatsächlich nur echte Tiere sozusagen, also wirklich auch.
Also ich meine, sind auch, basieren alle auf echten Tieren.
Naja,
auch.
Basieren, ja, aber zum Beispiel, also wie sieht es denn zum Beispiel mit dem Tiger von Life of Pi aus?
Genau, den würde ich auch zählen auf jeden Fall.
Den würdest du auch zählen. Den habe ich, das habe ich zum Beispiel nicht gezählt.
Ah ja, weil der halt CGI ist. Aber der ist mir wirklich auch so nah dran an einem echten Tiger. Und soll ja auch ein echter Tiger im Film sein, ja. Deswegen hätte ich das auf jeden Fall gezählt.
Aber da können wir dann vielleicht nochmal an einem anderen Punkt. Ich habe nämlich einen so einen Fall dabei, wo es ein bisschen, wo es ums Ganze geht, vielleicht, würde ich sagen. Oder auch ein bisschen ums ethisch-moralische. Da können wir dann vielleicht nochmal drüber sprechen, ja. Warum es vielleicht auch, um das vorwegzuschieben, das Sinnvollere ist, Tiere in Filmen zu animieren, 3D zu animieren. Vor allem jetzt, wo das Life of Pi ein gutes Beispiel, wo das auch so gut und so hochwertig gelingt, dass man nicht unbedingt mehr Tiere dafür vor die Kamera ziehen muss oder dafür konditionieren muss, dass sie vor die Kamera kommen. Da gibt's nämlich auch, habe ich auch ein unschönes Beispiel, weil was ich nicht will, ist, dass das jetzt irgendwie Tiere in Filmen, also Tierdarsteller in Filmen glorifiziert. Da gab's ja Anfang der 2000er auch mal so einen Trend, oder auch Ende der 90er schon, dass man mit echten Tieren so in großflächig Filme gemacht hat und dann die Münder einfach nur bewegt hat. Das ist ja, glaube ich, zum Glück ein bisschen eingeschlafen.
Obwohl ich das eigentlich als, ich weiß nicht, wie dann mit den Tieren umgegangen wurde in dem Fall, aber ich fand das durchaus einen ganz interessanten Ansatz. Also gerade bei Schweinchen Babe ist das ja sehr prominent, wo das eingesetzt von George Miller. Das sah ja wirklich eigentlich ziemlich gut aus und das war, glaube ich, extrem aufwendig. Ja. Das war ja wirklich lippensynchron und die musste ja, den Rest des Tieres war ja dann wirklich echt und die musste dann wirklich halt in Schweinen und so weiter trainieren. Auch Katzen und Hunde dann vor allen Dingen natürlich, aber ich fand das schon immer schon recht beeindruckend und schon irgendwie auch als Kind ja auch glaubwürdig und wenn ich mir das heute anschaue, auch echt noch interessant. Also ich finde das als Methode gar nicht ganz, wenn man damit mit den Tieren entsprechend umgeht, was natürlich dann immer die Frage ist, die dann natürlich die Darsteller sind, die man dann natürlich dann irgendwie in so eine Produktionslogik irgendwie einbinden muss.
Ich glaube, ein Set ist am Ende für Tiere immer Stress. Natürlich gibt es da auch Regeln, aber auch da haben wir zum Beispiel auch schon mal eine Folge dazu gemacht, die findet ihr auch in den Shownotes, wo es um dieses Label geht, vor allem, dass immer am Ende von Filmen steht oft no animals were harmed und dass das oft auch einfach gar nicht stimmt. Ja. Also das ist problematisch. Natürlich, also muss ich auch mal einschränkend dazu sagen, wenn man einen Hund in einem Film beispielsweise hat und das wirklich ein trainierter Sethund ist und so weiter, dann und der irgendwie, weiß ich nicht, 20 Minuten auftaucht, dann ist das, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich sag mal, ein Hund, eine artgerechte Haltung für einen Hund ist ja auch anders als eine artgerechte Haltung für ein wildes Tier beispielsweise. Da komme ich dann auch noch drauf zu sprechen. Denn ein Hund ist ja erstmal per se domestiziert und ein Hund muss ja auch beschäftigt werden beispielsweise, damit der wirklich artgerecht leben kann. Ne? Also du kannst ihn ja nicht einfach auf eine Wiese stellen und dann ist der Hund glücklich. Das funktioniert so mit Hunden nicht. Die sind ja mitunter ganz happy, wenn sie was zu tun kriegen und gefordert werden auch. Also so viel vielleicht vorweg und so viel zum erhobenen Zeigefinger. Wir wollen ja spielen jetzt erstmal und haben uns dazu wieder Kärtchen gebaut. Ich habe, da wir remote sind und uns nicht gegenüber sitzen und nicht jeweils anders seine Quartettkarte ziehen kann, habe ich kleine Kärtchen gemalt mit der Rückseite, die haben so witzige kleine also Smileys, einmal ein lächelnder, einmal so ein meh guckender und einmal ein trauriger und dahinter
steht das dann auch für das Tier direkt?
Nee, das ist einfach willkürlich. Ja, warte mal.
Okay, ganz willkürlich.
Nee, steht nicht, ich habe noch mal kurz geguckt, steht nicht für das Tier, ich habe das einfach mal willkürlich so zugeordnet. Okay. Wir wählen uns einfach mal aus. Willst du anfangen? Ja.
Können wir gerne machen. Wir müssen vielleicht erstmal kurz unsere Kategorien vielleicht noch.
Ach so, ja, stimmt, die Kategorie.
Die könnten wir, ja, natürlich unsere hochkomplexen mathematisch-statistischen Werte, mit denen wir das berechnen. Einmal auch ist es tatsächlich eine Wert, den man zumindest halbwegs gut miteinander vergleichen kann, nämlich die Größe. Die Länge ist es da in dem Fall.
Ja.
Wie groß das Tier ist, in Zentimeter, Millimeter oder Meter oder vielleicht sogar Kilometer. Obwohl das, glaube ich, gar nicht möglich ist. Das müssen wir ein reales Tier nennen.
Nee, bei realen Tieren.
Ich glaube, selbst ein Blauwal ist, glaube ich, Blauwal ist nur ein paar hunderte Meter, aber mehr schafft er auch nicht. Dann haben wir natürlich die coolste Fähigkeit.
Ja.
Was kann das Tier? Was hat es mal in dem Film, in der Serie gemacht? Dann geht es nämlich auch, dritter Punkt, dann der beste Film, die beste Serie, wo dieses Tier vorkommt oder dieses Darstellertier oder diese Figur. Mhm. Und den besten Plotpoint, ein bisschen ähnlich, vielleicht zu der zweiten Kategorie coolste Fähigkeit, aber Plotpoint ist ja noch direkt mal eine Handlung.
Ja.
Entwicklung des Tiers.
Ich habe da ausschließlich unterschiedliche Sachen gefunden. Also
ich auch, ja, doch, würde ich schon sagen.
Ja,
ich also auch, bei einem Punkt ist ein bisschen auf jeden Fall diskussionswürdig, aber dafür ist das ja da.
Ich habe auch wieder das Soundboard vorbereitet und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Musste es nämlich auf den Kanal umspeichern. Warte mal. Grüße. Ja,
es funktioniert.
So können wir die Kategorien wieder schön ansagen. Perfekt.
Sehr gut. Also falls sich die Zuschauer, die über YouTube ein bisschen wundern, ich muss mal ein bisschen mit den Kameras hin und her blicken. Also aufgrund der Windows-Audio-Einstellung musste ich ein bisschen das Setup ein bisschen aufbauen. Um Lukas zu sehen, muss ich nach unten gucken.
Ja.
Und in die Kamera, damit man mich sieht, ist oben. Deswegen sieht es vielleicht manchmal ein bisschen komisch aus.
Das ist bei mir auch so. Wenn ich so leicht unter euch durchgucke, dann gucke ich Martin an. Und wenn ich so hoch direkt in die Kamera gucke, dann gucke ich natürlich direkt in die Kamera. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Alle, die uns im Podcast hören, ganz klassisch, uns schön abonniert habe im Podcast, die haben das Problem nicht. Problem. Ihr seid gut. ihr seid alle gut. Egal, wir fangen an. Such dir mal einen Smiley aus bei mir.
Dann nehme ich erstmal die mittlere Kategorie, also so ein Meh-Smiley, der ganz durchschnittlich guckt.
Diesen Durchschnitts-Smiley gibt es. Und der Durchschnitts-Smiley ist tatsächlich, meine Schrift kann eh keiner lesen, Hedwig aus Harry Potter, aus dem Harry Potter-Universum.
Okay, ich würde bei mir jetzt einfach mal, ich habe es gemischt, ich habe es mir nicht so was Cleveres ausgedacht, sondern einfach lass den Zufall entscheiden.
Ja, zieh einfach.
Okay. Zieh einfach. Okay, Hedwig gegen den weißen Hai.
Oh, siehst du, das ist gut. Ich habe nämlich gedacht, ich nehme den weißen Hai und dann habe ich den zum Glück nicht genommen, weil ich dachte, Moment, den gibt es ja nicht, also es gibt ja nicht den echten weißen Hai, die haben ja nicht mit dem echten Hai gedreht, sondern das ist ja eine...
Aber ich habe gedacht, das zählt dann schon noch.
Ja, aber das ist ja okay, so ist es natürlich, so haben wir natürlich Glück, dass wir nicht den gleichen gegeneinander antreten, obwohl das auch mal, es wäre echt witzlos. Also du einen weißen Hai, ich einen weißen Hai. Okay, der weiße Hai gegen Hedwig. Das wird interessant.
Ja.
Das wird interessant und wir kommen zur ersten Kategorie. Grüße. Ist, glaube ich...
Ist recht eindeutig.
Recht eindeutig, wir sagen trotzdem, wie groß sie sind.
Ja, ein weißer Hai wird tatsächlich... Also man im Film wird es... also er ist natürlich extrem groß, deswegen wird es am oberen Ende der Skala sein, aber so 4 bis 7 Meter wird ein weißer Hai ungefähr lang. Mhm. Und ich würde mal vermuten, dadurch, dass es natürlich dem als sehr großes Exemplar dort gilt im Film, sind da schon 7 Meter, wenn nicht sogar über die 7 Meter, das vielleicht sogar die 8 Meter geschafft hat.
Mhm. Ist das nicht vielleicht sogar eine von diesen alten Haiarten sozusagen? Also es gibt ja diesen Megalodon, der ja auch in zahlreichen Haifilmen verkörpert wird und der ist ja, also die ist ausgestorben, aber die sind ja, boah, wie groß sind denn die?
Die sind nochmal deutlich größer, ja. Aber das ist tatsächlich jetzt im Film, als auch glaube ich dann im Buch, auf was das Ganze basiert, ist jetzt keiner dieser Mego.
Maximum 20 Meter.
Ja, die waren richtig krass. Ja. Aber nee, da kommt selbst ein weißer Hai kommt daran nicht ran.
Ja. Also Hedwig ist eine Schneeäule, das will ich vielleicht noch dazu sagen. Das ist die Artenbezeichnung Schneeäule. Und also sehr schöne Tiere, wenn du die mal gesehen hast. Ich weiß nicht, ich habe die schon mal im Tierpark gesehen. Und die sind erstmal nicht besonders groß. Ist auch das einzige Tier bei mir tatsächlich, wo die Weibchen größer sind als die Männchen. Deswegen hat Hedwig hier schon einen Vorteil. Die sind so 53 bis 56 Zentimeter groß. Also dann auch wahrscheinlich am oberen Ende. 56 Zentimeter Größe, relativ leicht natürlich ein Vogel. Aber eine Flügelspannweite von bis zu 1,60 Meter. Das ist schon echt...
Das ist dann schon beeindruckend.
Also wenn man die mal fliegen sieht, dann die wären schon groß. Also ist schon krass, aber ja, gut, natürlich nicht vergleichbar mit einem weißen Hai. Also der Punkt geht wohl an den Hai und damit an dich.
Yeah!
Kommen wir zur zweiten Kategorie. Coolste Fähigkeit. Was kann der weiße Hai?
Da kann natürlich viel. Vor allen Dingen Menschen fressen. Mhm. Aber das habe ich tatsächlich nicht als coolste Fähigkeit genommen. Da kann man natürlich fragen, ob das cool ist. Weil das ja auch eigentlich ein weißer Hai gar nicht tun würde, in dem Maße, wie er es im Film auch tut.
Haben ja weiße Haie dann auch echt schlechte Publicity bekommen.
Dann muss man sagen, dieser weiße Hai hat ordentlich das Image. Als PR-Kampagne ist es ganz schön nach hinten losgegangen auch, oder eigentlich genau, wie es funktionieren sollte.
Ja, auch dazu haben wir mal eine Folge gemacht. Könnt ihr euch auch anhören zum weißen Hai.
Das stimmt, genau. Aber ich habe dann mal als Fähigkeit genommen, weil das glaube ich dann so gerade im ersten Teil dann der große Überraschungsmoment ist, weil das ist dann gegen Ende des Films. Man hat eigentlich dann schon alles vom Hai gesehen, glaubt man zumindest. Er hat jetzt schon einige Strandbesucher verschlungen und hat dann irgendwie auch das Boot, mit dem dann die Leute losgezogen sind, um den weißen Hai zu töten, dann auch schon vor sich hierher gezogen, was auch schon krass ist, dass er so ein kleines Boot zumindest ziehen kann, so eine Kraft hat. Aber er springt ja dann gegen Ende des Films sogar auf das Deck dieses Bootes und greift ja dann einen der Jäger an und tötet ihn sogar. Und das finde ich schon eine krasse Eigenschaft, dieses weißen Hai, der kann nämlich einfach auf dem Boot springen.
Hm. Naja, also ich meine, das können...
Es ist ein Fischwesen sozusagen. Ja?
Naja, also, es ist ein Säugetier.
Also Säugetier, aber ein Meereswesen, ja. Was sich dann einfach mal entscheidet, einfach an ein Boot zu springen, dass es auch so eine Kraft hat, auf ein Boot zu springen.
Aber können das nicht so Meeressäugetiere oder Meereswirbeltiere?
Wie oft hast du schon einen Hai auf so einem Boot springen sehen?
Naja, persönlich gesehen habe ich das noch nicht, aber dass auch so Delfine hochspringen und so weiter und so andere.
Das ja, okay.
Aber
Haie? Hast du schon mal einen Hai so springen?
Ganz normal.
Ich finde das nicht
ganz so. Ja, doch, Haie springen, warte mal. Haie
gerade weil
springen.
Der auch so riesen fett ist und groß.
Ja. Unter Wasser ist man leichter.
Also korrekt. Deswegen ist ja krass, dass er das Wasser verlassen hat.
Hedwig hat auf jeden Fall, finde ich, eine sehr coole Fähigkeit. Und das finde ich sowieso schon immer crazy. Dass einige Vögel, das können auch Tauben vor allem, nämlich Briefe übermitteln. Das ist ja sozusagen das, was sie im Harry Potter-Universum auch machen. Briefe übermitteln und Pakete übermitteln vor allem. Also DHL. Eulen-DHL im Prinzip. Mhm. Und das finde ich schon verrückt. Also die auch Brieftauben und so, die haben ja auch krassen Orientierungssinn. Das finde ich schon schick. Also das okay, ist schon echt.
Das ist jetzt die Frage. Also ich meine, das ist eine krasse Fähigkeit. Wie ist eigentlich da die Arbeitsbedingungen bei den Eulen? Gibt es auch eine Gewerkschaft?
Eulengewerkschaft? Ich glaube nicht.
Deswegen, die müssen ganz schön ackern. Wahrscheinlich gerade auch im Zauberministerium oder so, da werden das die stimmt, auch eingesetzt. Ja. Was ja auch ganz faszinierend ist, dass die hätten ja eigentlich alle anderen Möglichkeiten, irgendwie Nachrichten von A nach B zu bringen, aber ist dann irgendwie die Methode, die man häufig fährt, sind dann Eulen.
Ja, ich meine, also...
Sieht ja cool aus.
Wieso nicht? Ich meine, die verliefern ja auch zum Beispiel Zeitungen aus und so weiter.
Aber es gehört ja sozusagen zum normalen Habitat der Eule, Sachen abzuliefern oder so einen guten Orientierung zu haben. Für so ein Hai ist es ja ungewöhnlich, dass er bei der Größe so aus dem Wasser auf dem Boot springt.
Erstmal stelle ich das grundsätzlich in Frage. Und das Zweite ist natürlich, im Normalfall gehört das ja bei Eulen nicht dazu, glaube ich. Also normalerweise machen das ja Tauben. Ich habe jetzt noch keine Briefeulen gesehen, außer in Harry Potter. Dann kann ich nochmal nachgucken, aber guck mal, aber auf gutefrage.net hat mal jemand gefragt.
Sehr gut.
Ja, mit viel Mühe und Arbeit. Und hier steht okay, nein.
Nicht unmöglich. Aber es ist, ja okay, ist vielleicht. Aber obwohl ich trotzdem gerne wissen wollen würde, ob Haie das normalerweise tun.
Das finden wir doch auch raus auf gutefrage.net.
Die Frage wurde doch hoffentlich auch schon mal gestellt.
Können Haie springen?
Aus dem Wasser springen vor allen Dingen.
Es gibt ein paar Arten, die aus dem Wasser springen. Dazu gehören weiße Haie. Sagt der WWF. So, naja, das ist schon mal besser als gutefrage.net.
Das stimmt. Naja, gut. Dann gebe ich dir den Punkt.
Ja, gut. Gibt's ja nicht mir den Punkt, gibt's ja Hedwig den Punkt. Ja?
Ich gebe Hedwig.
Wir kämpfen ja nicht. Wir sind da ja unvoreingenommen. Aber kommen wir mal zur nächsten Kategorie.
Bester Film oder beste Serie?
Jo.
So.
Welcher ist denn, also...
Gut, bei mir ist es relativ eindeutig. Es gibt zwar viele weiße Haie-Filme, ja. Aber ich glaube, man muss nicht lange streiten, wer der beste weiße Haie-Film ist.
Der Klassiker im Prinzip.
Der Klassiker von 1975.
Nicht Sharknado, schade.
Nicht Sharknado, ne.
Okay, bei mir ist es Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, natürlich.
Das ist tatsächlich ja auch wenig diskutabel, welches der beste Harry Potter-Film ist.
Auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen.
Ja, aber jetzt weiße Haie, Steven Spielberg gegen Alfonso Cuarón. Und Gefangene von Azkaban.
Ja,
ich würde natürlich sagen, der wichtigere Film ist natürlich auf jeden Fall Der Weiße Hai. Hat das Blockbuster-Kino gegründet, hat filmmusikalisch ein Denkmal gesetzt, hat natürlich auch Harry Potter in einer gewissen, ist ja lustigerweise der gleiche Komponist,
ja, stimmt.
Den man hier hört. Aber ich glaube, das Weiße Hai-Thema ist nochmal bekannter und wichtiger für die Filme, für das Filmmachen.
Hat Weiße Hai total in Verruf gebracht, muss man
korrekt
sagen.
Also schon vom Impact her würde ich sagen, dass der Weiße Hai natürlich der deutlich krassere Film ist als Harry Potter 3.
Ja, finde ich tatsächlich auch. Wie gesagt, ich habe das auch schon öfter angebracht. Ich finde ja die Harry Potter Filme sind ja nicht per se erstmal gute Filme. Die sind erstmal, also die verbinden natürlich viele in unserer Generation mit Kindheit, mit den Büchern vor allem. Die Bücher sind ja deutlich besser als die Filme, wenn man das jetzt mal von der Geschichte her anschaut. Und da ist dann der dritte, debatable, aber tatsächlich der einzige wirklich gute Film. Oh, auch da.
Das ist eine krasse Aussage, aber
hit me. Aber ich würde, also objektiv guter Film. sagen wir es mal so. Subjektiv ist es natürlich, ich liebe die Filme alle. Ne? Wir lieben die, also viele von uns lieben die Filme, bei allem, was man über bei Joker, an J.K. Rowling kritisieren muss. Aber viele von uns sind damit aufgewachsen und lieben das. Aber deswegen sind es noch lange keine guten Filme und mir fällt das jedes Mal wieder auf, wenn man vor allem die älteren oder die neueren, sagen wir mal so, die späteren sich anschaut. Also ich sag mal, der 3 ist der beste und die ersten beiden haben noch diesen Märchenbonus und diesen, da spielen wirklich noch Kinderbonus. Aber ja, ich gebe dir den Punkt, weil ich finde Der Weiße Hai auf jeden Fall der bedeutendere Film als Film. Jawohl.
Damit steht es 2-1. Mhm.
So, dann letzte Kategorie. Plotpoint.
Bester Plotmoment.
Ordnung muss sein.
Ordnung muss sein, ja.
Ja, was ist denn dein bester Plotmoment?
Ja, da musste ich ein bisschen gucken, weil natürlich jetzt dann, ich wollte dann auch was aus dem Weißen Hai, also auch aus dem Steven Spielberg-Film nehmen. Natürlich, weil ich den einmal natürlich dann auch als den besten Film, wo der Weiße Hai vorkommt, genommen habe. Da könnte man natürlich jetzt irgendwelche, dass der halt was für krasse Sachen der doch macht, aber das ist ja ein bisschen auch so wie so eine Fähigkeit. Aber was ich ganz interessant finde, weil man fragt sich ja bis heute, für was steht denn der Weiße Hai? Was wollte uns Steven Spielberg oder beziehungsweise das Buch damit sagen? Warum wird hier ein Weißer Hai sozusagen als Monster inszeniert? Und das ist ja bis heute so eine große, noch durchaus eine in Filmkreisen, glaube ich, auch noch nicht eine hundertprozentig entschiedene Frage, was, glaube ich, auch nie sein kann, weil es ja auch spannend ist, das zu interpretieren. Aber was natürlich erstmal vordergründig hier passiert, das ist man hier diese Gier des Bürgermeisters, der nicht möchte, dass der Strand dicht gemacht wird, weil er auf die Einnahmen hofft. Also man hat hier einen großen Widerspruch zwischen sozusagen Kommerz und Sicherheit. Dass der Bürgermeister bis zur wirklich letzten Minute abwartet und immer wieder beschwichtigt und selbst dann schon mehrere Tote in Kauf nimmt und immer wieder versucht, irgendwie diesen Strand offen zu lassen. Und dann ist natürlich auch das Interessante, dass einer der Jäger, die im Film dann auch vorkommen, ja auch so ein Zweiter Weltkriegs-Background haben. Der ist ja auch so ein Überlebender eines Untergangs eines großen Kriegsschiffes der USA im Pazifikkrieg gewesen. Und dass dieser dann auch anfängt, dann auch so gar nichts mehr, also sich voll auf konzentriert, diesen Weißen Hai zu töten und dann nichts anderes mehr denkt und quasi so ein bisschen auch eine Art Kriegstrauma auch nochmal durchlebt und quasi er muss diesen Weißen Hai töten, damit er auch dieses Trauma aus dem Krieg irgendwie überstehen kann. Also ist der Weiße Hai sozusagen auf mehreren Ebenen funktioniert der hier. Deswegen finde ich das irgendwie den interessantesten Plotpoint, weil der bis heute sozusagen ein bisschen ein nicht ganz zu fassendes Filmmonster ist, wo man sich bis heute fragt, für was steht der eigentlich? Und der trotzdem so gut funktioniert, dieser Film, obwohl diese Frage nicht ganz eindeutig zu klären ist und eigentlich so ein bisschen im Hintergrund sehr lange verweilt und der trotzdem so effektiv ist, weil man wurde ja jetzt zum Beispiel bei Godzilla ist der zum Beispiel recht eindeutig, für was er steht und deswegen funktioniert der ja auch so gut für viele Leute.
Mein Tier hat sich für seinen Besitzer geopfert, selbst.
Das stimmt.
No Spoiler.
Also passiert das im letzten Teil?
Es passiert im letzten Buch und im 7.1, also im vorletzten Film, wo sie sozusagen Harry von zu Hause, also aus Little Whinging sozusagen vor Beginn des Schuljahres abholen und dann vor den Todessern fliehen müssen und Zweierteams bilden und natürlich ist die ist Hedwig immer an Harrys Seite und fliegt mit ihm. Ich glaube, er ist mit Hagrid unterwegs, wenn ich mich nicht täusche. Und dann feuert aber jemand einen tödlichen Fluch auf ihn ab und Hedwig fliegt in die Bahn des Fluches und kriegt ihn ab und stirbt dabei. Tja. Also
meine, ja, es ist
ein kleiner, also das ist jetzt wirklich große gesellschaftliche Bedeutung versus kleiner echt herzzerreißender Moment.
Ja, ich meine, ja, es ist natürlich auch cool, aber so, das ist ja natürlich trotzdem so ein bisschen Klischee, und wie das auch inszeniert ist. Und vorher, Hedwig hat er dann auch lange gespielt, jetzt auch keine große Rolle mehr so davor, oder? Die ist ja dann eigentlich immer nur so ein kleines Gimmick in den Filmen und wahrscheinlich in den Büchern dann auch. Und dann hat sie nochmal ihren großen Auftritt im letzten Buch oder im vorletzten Film dann. Ist ja jetzt, finde ich jetzt nicht so interessant, muss ich sagen, gegenüber der großgesellschaftlichen Frage des Weißen Hais.
Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Also die Frage ist natürlich, bester Plotmoment, ob diese gesellschaftliche Bedeutung ein Plotmoment ist.
Sozusagen. Ist natürlich die Frage, ja, ob es ein Plotmoment
hat. Oder ob das die Bedeutung des ganzen Films ist im Prinzip. Tja. Also ich würde dir insofern...
Ich habe das ein bisschen gedehnt,
ja,
diese Frage.
Ja, du hast es sehr gedehnt. Im Film muss ich dir natürlich aber recht geben, da ist Hedwig ja immer nur Beiwerk. Also Hedwig ist so eine der Figuren, die natürlich darunter leidet, dass die Filme sehr verkürzen müssen. Also in den Büchern spielt sie natürlich schon immer eine größere Rolle und ist, also spielt nochmal eine andere Rolle, weil sie ist natürlich immer an Harrys Seite, auch wenn er gerade alleine sozusagen ist und nicht seine Freunde und Freundinnen um sich rum hat und sich auf die so verlassen kann oder wenn er gerade ja schlechte Zeit hat oder so, ist Hedwig natürlich immer da. So, das macht natürlich das alles im Buch nochmal heftiger und wir sind ja ein Filmmagazin, so, deswegen funktioniert es ja trotzdem im Film. Also weiß ich nicht genau. Bin ich jetzt ehrlich gesagt unentschlossen.
Bist du unentschlossen, ja.
Ja.
Weiß ich nicht, wie lösen wir das? Ich meine, ich kann natürlich verstehen, weil du sagst, das ist kein wirklicher Plotpoint, aber ja. Irgendwie ist es ja trotzdem in Plotpoint dann ab dem Moment, wo dann der Bürgermeister entscheidet, nach den ganzen Warnrufen trotzdem den Strand aufzumachen.
Ja, aber das hat ja, das auch, dann hat ja eigentlich nichts mit dem Hai zu tun.
Naja, doch, natürlich.
Der naja, aber er tritt ja da nicht auf, weißt du? Ich dachte so.
Der tritt nicht auf, ne. Ja. Aber das ist ja auch das Ding im ganzen Film, dass man ihn nicht so häufig
hast du dir
sieht.
Halt, hast du dir halt für die Kategorie ein schlechtes Tier ausgesucht?
Doch. Doch. Weiß ich nicht. Ich meine, ja, das wäre natürlich, wenn man dann die Kategorie gesellschaftliche Bedeutung, natürlich, dann wäre es eindeutiger. Oder Interpretation, für was steht das Tier? Warum hat man sich für dieses Tier entschieden? Aber ja, okay. Dann wäre es jetzt unentschieden.
Ja. Dann bleibt es wenigstens spannend. Unentschieden. 2-2.
Okay. 2-2.
Hedwig gegen den Weißen Hai.
Na gut, bei den anderen habe ich wirkliche Plotpoints, weil ich musste beim Weißen Hai so ein bisschen, bin ich ein bisschen dann bei dem Punkt. Schon, weil der macht natürlich selber nichts. Vielleicht kann ich einfach sagen, ja, da wo er die Taucherin tötet. Wow, okay.
Na gut, dann machen wir mal weiter. Du darfst wieder, so. du darfst entweder lächeln oder weinen wählen.
Weinen.
Weinen?
Weinen.
Okay. Ja, wir werden weinen.
Den weinenden Smiley habe ich jetzt gewählt.
Ist wieder sad. Du hast dich entschieden für Sam.
Sam, ist das
oder
der...
Samantha.
Nee. Ist das ein Pferd?
Nein, das ist der Schäferhund aus I Am Legend.
Ach, das ist der Schäferhund. Stimmt, der war gut, da, stimmt. Den habe ich gar nicht mehr gedacht, aber das ist ein gutes Tier. So, ich komme jetzt hier auf meine nächste, die letzten zwei bei mir sind dann etwas, gehen in die Fantasy-Richtung, aber sind echt Tiere, oder basieren auf welchen Tieren. So, Sam tritt gegen Paddington an.
Paddington, an dem bin ich auch kurz in der Vorbereitung vorbeigelaufen. Und dann habe ich gedacht, ach, der ist ja auch Fantasy-mäßig. Na gut.
Aber er ist ein Bär.
Ja gut, Sam gegen Paddington. Bär. Na dann,
okay.
Hit me mit Größe.
Die Größe. Da ist ein bisschen schwer. Ich habe tatsächlich ein paar Fan-Einträge durchgelesen und nirgendwo gefunden, wie groß ist eigentlich Paddington. Ich habe es dann aber mit ganz wissenschaftlichen Methoden herausgefunden. Er steht nämlich natürlich in den Filmen, also es ist natürlich eigentlich eine Kinderbuchfigur, so wie Winnie Pooh könnte man wahrscheinlich sagen. Gerade so eine britische, das britische Winnie Pooh. Ja, oder ist Winnie Pooh nicht auch britisch? Das bin ich gerade überfragt, ob Winnie Pooh. Ich weiß gerade nicht. Aber zumindest so ähnlich wie Winnie Pooh, aber kommt aus Großbritannien, diese Figur. Und da gibt es ja erst die Kinderbücher, dann gibt es auch verschiedene Fernsehserien und natürlich dann die zwei großen Kinofilme, die in den letzten Jahren erschienen sind. Und da steht auch einmal neben Hugh Grant. Und da habe ich ihn dann einfach so mal abgemessen, ungefähr an der Größe von Hugh Grant das dann abgemessen. Und dann müsste so 1 Meter bis 1,10 Meter groß sein.
Okay. Dann, also es wird natürlich schwierig jetzt für uns für den Vergleich, weil.
Ja.
Ich sag mal, ich habe von einer hier ist wieder, die Hündinnen sind kleiner als die Hunde bei den Schäferhunden. Ich glaube auch allgemein so. Und ich habe nur die Widerristhöhe, das ist die Schulterhöhe. Das sind ungefähr 60, also bis zu 60 Zentimeter bei einer ausgewachsenen Schäferhündin. Wiegt so 22 bis 32 Kilogramm. Und die Frage ist natürlich jetzt, was bedeutet groß? Weil man kann jetzt nicht die 60 Zentimeter nehmen, weil wenn sich die Schäferhündin natürlich irgendwie auf einen und die Schulter stellt, dann ist sie natürlich locker größer als 1,10 Meter. Zwar easy going.
Aber was ist so die Länge so von so Kopf bis Schwanz? Können wir das nehmen?
Tja, das müsste ich mal nebenbei rausrecherchieren. Winnie Pooh ist übrigens eine Walt Disney Figur.
Aber ist es nicht eine gekaufte Walt Disney Figur? Ich glaube, es ist keine ursprüngliche.
Zu klären und
aber es kann auch sein, dass es...
Nee, ein englischer Schriftsteller. Alan Alexander Milne.
Ja.
Oder, nee, Milne wird er ausgesprochen. Ist Winnie Pooh in London geboren und in Sussex gestorben.
Ist ja interessant, dass die Briten dann so zwei bekannte
Bären haben einfach. Ja. Paddington und Winnie the Pooh. Aber die Amerikaner haben ja Winnie the Pooh weggekauft. Und jetzt kaufe ich mal Länge Schäferhund. Google ich jetzt.
Aber mittlerweile ist ja Winnie Pooh auch in der Öffentlichkeit angekommen, sozusagen. Aber da sind ja die Urheberrechte ausgelaufen. Deswegen kannst du mit Winnie Pooh ja machen, was du willst.
Mhm.
Deswegen kannst du ja auch Horrorfilme machen mit Winnie Pooh. Genauso wie jetzt mit der ersten Mickey Mouse-Version.
Das stimmt, ja.
Auch seit diesem Jahr. Zumindest die erste Steamboat Willy heißt sie, glaube ich. Die erste Version von Mickey Mouse jetzt auch öffentlich verfügbar für jeden. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Könnt ihr auf T-Shirts drucken und verkaufen. Disney kann nichts machen. Ist eigentlich immer ganz interessant.
Ich habe da aber eine schöne Einordnung gesehen, die können wir auch mal verlinken. Hast du vielleicht auch gesehen von einem Anwalt, von einem Juristen, der sagt, dass Disney das mit Absicht gemacht hat, weil es nicht mehr so viel wert ist im Gesamtportfolio. Deswegen wäre sozusagen den Einfluss auszuüben, die Urheberrechte und so weiter, wäre Quatsch gewesen sozusagen. Fand ich auch eine spannende Perspektive. Führt jetzt aber zu weit.
Verstehen.
Ja, also ich kann leider eine Länge nicht finden, aber wir können ja mal, warte mal, bleib mal hier, erzähl mal was schnell.
Ich erzähl mal was. Ich kann ja, wir haben auf jeden Fall auch eine Folge gemacht über Mickey Mouse und den Kampf um Mickey Mouse. Ist schon ein bisschen jetzt eine Weile her, das war auf jeden Fall, glaube ich, nur 23. Weil das dann ja auch schon für Disney natürlich schon seit längerer Zeit wusste, dass es ab 24 dann nicht mehr sie das alleinige Recht darüber haben. Und da gab es dann schon auch Diskussionen. Besonders interessant ist, dass ja auch Disney schon seit, ich glaube, Rapunzel muss das gewesen sein, dass sie in ihrem Intro immer wieder auch dieses Steamboat Willie eingebaut haben und das auch schon eine Vermutung war, dass sie das deswegen gemacht haben, in ihrem Logo auch wieder betont haben, diese erste Version von Mickey Mouse, um mal darauf hinzudeuten, ja, das gehört uns eigentlich immer noch uns. So, aber hier haben wir jetzt einen Hund.
Ich habe mir mal einen Hund geholt, die bei YouTube schauen, die sind natürlich jetzt pleased. Ich habe mir den Hund geholt.
Aber das ist natürlich jetzt eine French Bulldogger, muss man sagen, das ist natürlich kein Schäferhund.
Das stimmt, aber allein die ist schon, ich habe gerade gemessen, allein die ist schon über 70 Zentimeter lang, obwohl sie halt winzig ist, muss man
also
sagen.
Also dürfte eigentlich so ein Schäferhund deutlich größer sein als Paddock. Ne?
Also ich glaube, wenn so ein Schäferhund kommt und sich und die Pfoten, Vorderpfoten auf deine Schultern steht, ist er so groß wie du, also 1,80 bestimmt oder so. Entschuldigen Sie.
Okay. Gut.
Du darfst wieder dann auf dein Körbchen.
Geht dieser Punkt an dich?
An Sam. So. No Animals
Kurze Fähigkeit. Übrigens. Ja, so, kurze Fähigkeit. Was kann denn Sam?
Fähigkeit.
Stimmt, nicht vergessen.
Also, Sam habe ich jetzt ein bisschen allgemeiner gefasst, weil Sam ist ein normaler Schäferhund. Und die sind, also, ich habe so ein bisschen in Klammern, also in Anführungsstrichen, die Treue gesetzt. Also, die ist ja auch im Film. Erstmal natürlich die treue Begleiterin von unserem Hauptdarsteller, der von Will Smith verkörpert wird, also der letzte Mensch sozusagen oder vermeintlich der letzte Mensch. Und leistet ihm Gesellschaft, kümmert sich um ihn, beschützt ihn auch, also kämpft dann gegen diese Viecher, die ins Licht nicht kommen können, und jagt auch mit ihm zusammen, ne, also findet mit ihm Essen und so weiter. Und es gibt ja auch so eine Szene, wo er in eine von diesen Tripwire, also diese Stolperdraht fallen und dann hochgezogen wird und sozusagen über Kopf hängt. Und dann bleibt sie sozusagen die ganze Zeit an seiner Seite unter ihm sitzen und passt auf ihn auf. So. Also die Treue, würde ich einfach mal sagen, habe ich jetzt mal als coolste Fähigkeit eingeordnet. So jetzt du.
Man könnte bei Paddock natürlich einfach nehmen, er kann sprechen. Das ist einfach mal eine Fähigkeit, er beherrscht die menschliche Sprache. Zusätzlich dazu, dass es auch eine Bärensprache gibt übrigens in der Welt von Paddington, die aber kein Mensch richtig aussprechen kann, weil das natürlich dann so auf Grummeln und Schreie irgendwie und Krächze so basiert. Das kann dann kein Mensch aussprechen. Aber Paddington kann es ja sprechen, aber das finde ich jetzt ja ein bisschen langweilig. Und dadurch, dass er jetzt ein Fantasy-Schonwesen ist, wäre das jetzt vielleicht ein bisschen zu easy gewesen. Er ist übrigens ein Brillenbär oder ein Andenbär. Heißt das, weil er aus Peru kommt. Das sind dort die Bären, die dort hausen. Er kann aber als besondere Fähigkeit, was er auch in den Filmen immer wieder macht, er kann sehr gut Marmelade aus Bitterorangen kochen. Das ist er hat ein ganz feines Näschen dafür. Und diese Marmelade wird auch als außergewöhnlich gut von seinen Mitmenschen beschrieben.
Ja gut, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen einem Tier, das auf mich aufpasst und mich vor fiesen Monstern beschützt und einem das gut Marmelade aus Bitterorangen kochen kann, dann würde ich natürlich Safe Paddington nehmen, glaube ich.
Aber es gibt den einen, ja auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall den einen Tag, wo du denkst, oh jetzt mal so eine Marmelade, genau, ne, aus Bitterorangen.
Ist auch nicht so süß, weil...
ja, ist halt bitter, ist halt auch typisch britisch, muss man sagen. Ist wahrscheinlich schon gewöhnungsbedürftig, aber ich würde es schon auch gerne selber mal probieren, weil die sind immer sehr, sehr von angetan.
Da wir das ja, unter coolste Fähigkeit verkaufen und nicht unter normalste Fähigkeit, weil ich sag mal, Schäferhunde sind halt einfach recht treu und auch
Hunde allgemein natürlich sehr treu.
Hunde allgemein, ja. Da würde ich dir Paddington den Punkt geben, glaube ich.
Jawohl. Damit ist 1-1. So, jetzt kommt, glaube ich, eine recht eindeutige Kategorie.
Bester Film.
Ja, I Am Legend halt, ne? Bei mir.
Ah, gegen Paddington 2. Der zweite ist natürlich der deutlich bessere Film als der erste.
Ist das so?
Das ist so.
Ich muss aber zugeben, ich habe beide nicht gesehen.
Ja, da deswegen musst du mir jetzt glauben. Aber tatsächlich ist Paddington 2, also Paddington 1 ist so ein ganz normaler, cooler Kinderfilm und so. Also oder familienfreundlicher Film, wie man es nennen würde. Aber 2 hat nochmal so was, auch Bildwitz, Wortwitz, visuellen Ideen. Der zweite Teil geht deutlich mehr in Richtung Wes Anderson, ohne ganz so verschrullt zu sein. Also das ist wirklich ein sehr herausragender Film, ganz, ganz vielen visuellen, tollen Ideen auch. Ich glaube, das kann ich auch würde ich auch so sagen, das ist Hugh Grants beste Rolle.
Okay.
Er hat nie so gut gespielt wie in Paddington 2. Der spielt hier sozusagen den Ganoven, ein Schauspieler, ein Charlatan, der sich quasi etwas stiehlt. Und er spielt dann auch im Laufe des Films mehrere Rollen. Also ist er noch eine ganz vielfältige Rolle. Also für alle Leute, die schon mal wirklich mal sehen wollten, ob Hugh Grant wirklich schauspielern kann, dann kann ich auch Paddington 2 empfehlen. Deswegen, der ist auch tatsächlich auch bei Rotten Tomatoes, ist ja fast bei 100%. Da gibt es irgendwie nur ein oder zwei Leute, die dem keine reife Tomate gegeben haben. Also da gibt es ja sozusagen nur Daumen oben oder Daumen runter. Und der war wirklich für lange, lange Zeit einer der ganz, ganz, ganz wenigen Filme, die auf 100% Daumen nach oben waren. Deswegen ist Paddington 2 schon sehr außergewöhnlicher Film.
Okay.
I Am Legend.
Würdest du sagen, er ist besser als I Am Legend?
Ja, deutlich. Also ich meine, I Am Legend ist auch ein ganz cooler Film und ich habe den damals auch im Kino gesehen, wo der rauskam. Fand den auch sehr beeindruckend. Das war ja auch so, ich würde sagen, die Hochphase von Will Smith gewesen, wo du wirklich ihn einfach nur brauchtest. Du musst einfach nur sagen, es ist der neue Film von Will Smith und hier gerade, er spielt eigentlich alleine, was sich im Laufe des Films ja dann nicht so als richtig herausstellt. Da kommen noch andere Leute hinzu. Ab da wird er eigentlich auch schwächer. Er ist eigentlich dann am stärksten, wenn wirklich er und sein Hund unterwegs sind. Und wirklich mit seinem Charisma und mit seinem Talent trägt er das auch absolut. Und ist wirklich auch ein stellenweise richtig guter Film. Ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wann, ich hatte auch mal über die unterschiedlichen Versionen von I Am Legend, glaube ich, mal gesprochen bei einer Folge, weil es gibt ja noch diese I Am Legend, der letzte Mann auf der Erde, gibt es ja ganz, ganz häufig. Und gerade das Ende von I Am Legend ist ja sehr bekannt dafür, dass es eigentlich auch ein anderes Ende gibt oder auch gedreht wurde, was nochmal eine deutlich andere Richtung nimmt. Und das ist auch ganz, ganz spannend, wie das dann umgesetzt wurde. Und es gibt ja, soll jetzt auch ein zweiter Teil ja kommen, oder schon länger in der Mache. Deswegen mal schauen. Aber ja, am Ende ist es natürlich trotzdem nur so ein guter Blockbuster, würde ich sagen. Also cooler Blockbuster, coole Ideen drin. Bedrückende, die Monster gerade auch am Anfang. Das sind ja so eine Zombies, die schnell rennen können. Im Gegensatz zu Zombies, die eher so langsam vor sich hintrippeln, sind das ja wirklich so sehr aggressive Bestien. Die fand ich auch mal sehr bedrohlich umgesetzt. Und wie halt dieses New York auch gestaltet ist. Auch sehr The Last of Us-mäßig, glaube ich, was sich dann dieses Spiel und dann auch die spätere Fernsehserie sich auch sehr stark darin orientiert haben. Deswegen würde ich auch sagen, dass I Am Legend ein guter Film ist. Aber jetzt gegen Paddington 2 würde ich jetzt sagen, keine Chance.
Ja.
Wie stehst du denn zu dem Film?
Na, ich glaube dir das, weil ich fand I Am Legend damals, als er rauskam, auch richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihn im Kino geguckt habe, es könnte sogar sein. Aber er ist halt, er hat damals ja auch so ein bisschen was gemacht, was sich wenige getraut haben, nämlich eben dieses Alleine und so und mal so eine kleinere, in Anführungsstrichen, Geschichte erzählen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Paddington deeper ist. Er ist ja jetzt nicht so, er ist ja nicht so komplex oder irgendwie so. Also ich bin bereit, auch diesen Punkt an Paddington abzugeben, weil ich glaube auch, also steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste, dass ich die Filme mal gucke, ja. Mir mal anschaue. Du kannst
auch tatsächlich auch sofort den zweiten gucken, das wäre auch okay. Kein Problem. Dadurch, also der erste ist jetzt nicht schlechter oder so, aber der zweite ist halt eine so deutliche Verbesserung, dass es dann schon mehr Sinn macht oder ergeben könnte, wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nicht Bock auf zweimal diese Filme. Genau, dann 2-1 für Paddington.
Ja, dann kommen wir zur letzten Kategorie für in dieser Rubrik und zwar
den besten Plot-Moment.
Ja. Jo. Soll ich anfangen oder möchtest
du? Ich kann auch anfangen. Ich habe natürlich wieder den Moment gewählt, in dem, also ich habe nicht den Moment gewählt, in dem sie sozusagen ihren Beschützer oder ihren Herrchen verteidigt und selbst gebissen wird von diesen infektiösen Viechern, sondern den Moment im Labor, unten im Keller sozusagen in seinem Haus, wo sie tatsächlich stirbt, weil das ist wirklich ein heftiger Moment. Das ist deutlich heftiger als Hedwigs Tod, die ja nur in Anführungsstrichen, wo man das nur so ein Lichtblitz sieht kurz und sie so abstürzt. Der ist wirklich emotional der Höhepunkt des Filmes, muss man sagen. Sie lebt ja sozusagen noch. Man merkt aber sozusagen langsam, wie dieses, ich glaube, es ist ein Virus, wie das in ihr hochkriecht. Und er merkt es natürlich auch und er hat sie sozusagen im Arm und diese Umarmung von seinem Hund, die wird dann irgendwann, wenn es wirklich anfängt, man sieht es glaube ich schon an den Augen von dem Hund, dass sie sich entwickelt zu so einem Monster, wird dann sozusagen so stark, dass er sie erwürgt im Prinzip. Also er bringt sie sozusagen selbst um, damit sie nicht dann noch zu so einem Viech wird. Das war schon, also da, das war einer der krassesten Filmtode ever. Ja, nicht nur auf Tierbasis.
Nicht nur auf Tierbasis, ist aber sicherlich einer der schlimmsten Charaktertode oder emotionalsten Charaktertode und auch auf jeden Fall alles, was mit Tieren geht, kommt das gar nicht immer vor. Ist, glaube ich, für jeden, der den Film gesehen hat oder auch selber für jeden Haustierbesitzer absolut herzerreißend. Das ist wirklich der, wie du schon gesagt hast, emotionale Höhepunkt. Deswegen, das ist wirklich, glaube ich, hätte ich auf jeden Fall auch gewählt, diesen Moment, weil das ist wirklich, wofür dann auch dieser Hund, ich glaube, das finde ich auch echt, weil die haben, glaube ich, dann auch nur mit einem echten Hund natürlich das auch gedreht. Ich weiß nicht, ob dem Moment, wo Will Smith ihn dann wirklich so umarmt drückt, ob das dann bis zuletzt auch ein echter Hund ist, weil die kann man auch natürlich so trainieren, dass sie dann ruhig bleiben und das natürlich auch so spielen kann, dass das so aussieht, als ob man sie erwürgt. Aber das sah schon extrem, extrem gut aus und fände ich auch mal sehr spannend dann hinter den Kulissen, wie sehr man dann, oder ob man irgendeinen Punkt gab, wo man dann auf eine Puppe vielleicht zurückgegriffen hat.
Ich kann mir beides vorstellen, ja.
Aber auf jeden Fall auch dann da auch eine krasse Leistung von Will Smith, dem man die Schmerzen ansieht, was er da jetzt gerade gleich tun muss. Der hat das sehr gut verkauft. Deswegen, das auf jeden Fall wird eine harte Sache.
Ja, sag an.
Gegen Paddington, der, also was das große Ding von Paddington ist sozusagen, wenn man mal auf die alle Filme guckt, dass er humanisiert, was lustig ist dadurch, dass er ein Bär ist, er humanisiert seine Umgebung und fördert quasi Nettigkeiten. Also er macht Menschen um sich herum besser. Die werden zu besseren Menschen und achten mehr aufeinander und sehen quasi mehr den sozialen Zusammenhalt. Also wenn er fehlt, dann stänkert man sich wieder mehr untereinander und tut sich Gemeinheiten an. Und Paddington sorgt irgendwie für seine Art und Weise, dass er humanisiert. Und es gibt dann gerade einen, wo das besonders deutlich im zweiten Teil, da wird er nämlich Paddington fälschlicherweise bezichtigt, einen Diebstahl begangen zu haben und wird natürlich dann einfach sofort in das Gefängnis gesteckt. Also da ist das britische Gerichtssystem auch knallhart. Das wird auch ein Bären. Er hat dann auch die gleichen Rechte, Pflichten wie ein Mensch und wurde dann halt auch einfach dann ins Gefängnis gesteckt mit anderen Menschen zusammen. Aber natürlich Paddington trifft dort natürlich auf die harten Kriminellen in diesem britischen Gefängnis, aber weil es seine Art ist und er dann auch im Verlauf dieses Aufenthalts auch dann seine Marmelade kocht, humanisiert er das Gefängnis und macht diese Kriminellen zu besseren Menschen. Aber er macht sie nicht nur zu besseren Menschen, sondern auch wir als Zuschauende erkennen in den Kriminellen wieder echte Menschen, was ja häufig das Justizsystem und das Gefängnissystem in unserer Welt ja Kriminelle ja häufig dann zu nicht mehr wirklich, wir sollen keine Empathie mehr empfinden für diese Kriminellen, was ja in ganz, ganz vielen Filmen und Serien ja auch so verbreitet wird, dieses Narrativ, das sind Unmenschen. Gerade das amerikanische Gerichtssystem ist natürlich dafür bekannt, die wirklich zu entmenschlichen. Das sind Monster, die weggesperrt gehören. Und es gibt nur ganz, ganz wenig Filme, die uns zeigen, auch, nein, auch tatsächlich bis zum Ende auch Menschen, die vielleicht auch eine zweite Chance verdient haben. Und das wird gerade dann auch in Paddington 2 nochmal sehr betont. Durch diese Handlungen, also es ist dann auch optisch wird das so umgesetzt, dass Paddington nämlich ein kleines Missgeschick passiert, dass diese Gefängniskleidung dann pink wird. Der verhaut da ein bisschen was beim Waschen. Er hat irgendwann Waschdienst und dann wird die gesamte Kleidung aufgrund eines Missgeschickes dann pink. Und sozusagen kriegen sie wieder Farbe. Sie haben vorher diese Schwarz-Weiß-Klamotten an und dann kriegen sie diese pinke Farbe. Und man lernt sie dann auch im Verlauf des Films immer besser kennen. Gerade so einige der bekannteren Insassen, die stellen ihre Geschichte vor und wir lernen auch diese Figuren besser kennen und erkennen eben nicht nur die Kriminellen in ihnen. Deswegen das sozusagen der beste Plotpoint-Film nicht. Er humanisiert das Gefängnis.
Da haben wir wieder große gesellschaftliche Bedeutung gegen einen kleinen emotionalen Moment. Ne?
Ich habe natürlich jetzt ein bisschen aufgebauscht, diesen Charaktermoment oder diesen Plotpoint. Aber es ist auf jeden Fall ein Plotpoint im Film. Das wird auch betont, so dass man, weil der natürlich am Anfang diese Kriminellen erstmal so die Bösewichte sind, Paddington hat Angst, wo er die sieht. Und irgendwann befreundet er sich mit ihnen an. Ja. Das ist schwierig, ne? Ich könnte auch deinen Punkt verstehen, weil das ist schon ein super effektiver Charaktermoment.
Also ich glaube, als Moment ist der nicht so ganz zu toppen, würde ich sagen. Also als singuläres Ereignis.
Also das stimmt, als singuläres Ereignis ist natürlich auch bei so Top-Listen und so, wann habe ich geweint, als ein Charakter irgendwie, Filmcharakter gestorben ist, ist dann eigentlich schon eher Legend immer dabei. Deswegen würde ich es ja durchaus geben, weil ich habe auch hier natürlich was Großes, eine große Keule rausgeholt, die nicht nur ein Plotpoint ist. Deswegen, na gut. Von mir aus. Dann haben wir wieder unentschieden. Bin wieder so. Aber das ist typisch Paddington, ne? Der hätte das auch gemacht. Der hätte das auch zugegeben.
Dann
damit wir uns verstehen.
Okay, dann entscheidet, dann ist jetzt absoluter Gleichstand. Dann entscheidet unser letztes Tier. Ich finde auch gut, wenn ich mit so Blick auf die Zeit. Wir haben ja früher immer sozusagen vier verschiedene Sachen genommen und noch eine Kategorie mehr. Also fünf Kategorien und vier, Subjekte oder Objekte. Finde ich gut, dass wir jetzt drei Subjekte und vier Kategorien nur genommen haben. Aber dann kommen wir jetzt zum letzten. Da brauchen wir jetzt auch nicht groß zielen.
Ja.
Wen hast du da?
Ich habe Salem von Sabrina.
Ah, aus Sabrina, den schwarzen Kater. Ich habe Willy aus Free Willy.
Free Willy, ja.
Ja.
Mhm. Free Willy 1
bis 3.
Habe ich tatsächlich nie gesehen, selbst den ersten Teil nicht. Ich habe es immer wieder die Gelegenheit gehabt und mir gedacht, irgendwie, nee. Also ich weiß ja irgendwie auch, was es geht und so. Habe mir immer gedacht, aber vielleicht habe ich viel verpasst, also, deswegen kannst du mich gerne aufklären.
Ich habe den ersten, habe ich mal gesehen, weil ich dazu gezwungen wurde. Fand den jetzt, da reden wir dann beim besten Film drüber. Lass uns erstmal loslegen. Ich sag da noch ein bisschen was zu den Free Willy Filmen. Und zwar mit der
Größe.
Und das ist relativ easy.
Ja, also so eine Hauskatze, also Salem ist eine schwarze Hauskatze. Die Art kann ich dir, glaube ich, nicht sagen, aber ich glaube, es könnte eine Bombay-Katze sein. Die sind auch so schwarz, sehen so panthermäßig aus. Das könnte Salem sein, aber selbst egal was, sind so ungefähr 50 Zentimeter lang.
50?
50, ja.
Okay.
Kommt da Willy ran?
Da muss ich erstmal ganz kurz schauen, ob da Willy ran. Ja, ein bisschen. Also
knapp, ne?
Willy ist ja ein Schwertwal. Und also
kein Orca, wie man
doch
vielleicht
Orca.
Vermuten.
Das sagt man auch, dass so, also Schwertwale sind Orcas. Ach so. Man nennt sie auch Killerwale zu Unrecht. Wobei dieses Killerwal eher daher kommt, dass es wohl schon vorgekommen sein soll, dass die kleinere andere Wale fressen manchmal und deswegen kommt wohl von Walkiller dieses Killerwal zustande, auch wenn die mit Killern nicht viel zu tun haben. Das sind eigentlich total liebe Tiere. Schwertwale deswegen oder Orcas eben. Und die werden im Durchschnitt so, die Männchen sind wieder größer, zwischen 6,4 und 8,2 Meter groß und wiegen 4,3 Tonnen. Also sind schon ordentliche Brummer. Willy war wohl ein bisschen kleiner, auch weil er vor allem jünger, relativ kränklich war, als er jünger war. Also Willy ist die Figur. Eigentlich reden wir über den Darsteller und der hieß Keiko. Warum auch immer man ihm einen japanischen Frauennamen gegeben hat, no reasons, aber Keiko, Männchen, war ein bisschen kleiner, aber trotzdem deutlich größer als 50 Zentimeter.
Ja. Leicht.
Punkt für Willy.
Ja.
Dann.
Coolste Fähigkeit.
Ja, gut. Was kann denn Salem so?
Salem kann eigentlich nix, weil er ist eine Katze. Ja. Aber er ist ja eigentlich ein Mensch gewesen, ja, oder ein Hexenmeister, muss man dazu sagen, also eine männliche Hexe, die vor, also ungefähr 500 Jahre alt ist, diese Hexe, mhm, oder dieser Hexer, Hexenmeister, und der hat versucht, das Salem die Welt zu erobern, und weil das nicht so gut war, wurde er bestraft für diese Welteneroberungspläne und wurde deswegen in eine Katze verwandelt. Und deswegen muss er jetzt, wurde dann auf 100 Jahre muss er quasi dann eine Katze sein. Er, im Verlauf der Serie zumindest gibt es dann auch ein Ereignis, dass er dann nochmal eine Strafe obendrauf bekommt, nochmal 50 Jahre obendrauf, also sind es insgesamt 50 Jahre, mhm, die er als Katze leben muss, bevor er wieder in der menschlichen Form existieren darf. Aber deswegen ist er eigentlich nur eine Hauskatze, der auch nicht mehr so zaubern kann. Er hat aber auch natürlich das Wissen als, mhm, so alter Hexenmeister natürlich darum. Aber was ich zumindest ganz natürlich interessant finde, ist, er handelt natürlich trotzdem wie eine Katze, weil er nervt alle anderen. Weil er als Katze natürlich einfach nur da ist, sich irgendwie den Bauch krault und ansonsten eigentlich unnütz ist. Deswegen habe ich das auch als Fähigkeit so ein bisschen genommen. Er ist unnütz, aber er wird trotzdem nämlich geliebt und immer wieder auch gerettet, wenn er sich in Probleme irgendwie rein manövriert. Sind auch alle anderen Hexen auf jeden Fall da, um ihn zu retten. Deswegen, er wird geliebt, obwohl er eigentlich ein Störenfried ist, der auch immer wieder Scheiße baut und auch eigentlich sonst als Katze natürlich nichts macht.
Okay, also beziehst du dich eigentlich auf den aus der Zeichentrickserie oder auf den aus der Realserie? Aber nicht aus der von Netflix?
Nee. Die habe ich noch nicht gesehen tatsächlich, aber ich habe die von 1996 bis 2000. Das war meine Sabrina-Serie. Und da ist auch diese Interpretation von Salem ist auch die, die ich am meisten mag. Und da ist er halt auch so ein richtiger Diktator quasi, also ein Diktator im Körper einer Katze. Und das passt natürlich auch dazu, wie Katzen auch normalerweise sind. Ja. Natürlich riesige Arschlöcher. Aber man liebt sie trotzdem.
Ja.
Und das ist sozusagen die Fähigkeit von Salem.
Ich muss sagen, ich habe diese Serie nie gesehen oder nur in ganz Ausschnitten. Mein Salem, Ursprungs-Salem, ist eigentlich der aus der Zeichentrickserie. Da war der ja auch immer sehr wortwitzmäßig unterwegs. Also ein bisschen Comic Relief. Und mir hat aber sehr gefallen, ich habe von der Netflix-Serie Sabrina, die ja jetzt gerade schon 2 Staffeln hat, glaube ich, oder 3.
Oder sogar noch mehr. 3, ja.
Sicher? Nee, 2 Staffeln? Egal. Die erste Staffel war auf jeden Fall grandios, die zweite fand ich echt ein bisschen blöd. Da haben die einiges geändert in der zweiten Staffel, die ist deutlich schlechter geworden, finde ich persönlich. Da ist es mehr zu einem Musical verkommen. Aber die erste Staffel fand ich durchaus beachtenswert und da machen sie mit Salem am Anfang was ganz Cooles. Da ist er nämlich, also natürlich tritt er irgendwie als Katze auf, aber sie wollten das, glaube ich, nicht so richtig. Sie haben die Rolle von Salem, haben sie einem anderen Darsteller gegeben, zwar Ambrose, also einem Cousin, glaube ich, der so ein bisschen der Seitengeist ist und Salem taucht dann, glaube ich, gar nicht mehr auf. Der verschwindet nämlich in einer der ersten Staffeln, aber geben ihm was sehr Bedrohliches, nämlich er ist irgendwie der Beschützer von Sabrina, wenn ich es noch richtig zusammenkriege. Und irgendein ganz böses Geisterwesen und er beschützt sie am Anfang mal und man sieht ihn nie in der Kamera, sondern man sieht so nur Leute auf ihn reagieren, wenn er seine richtige Form anfängt, Form annimmt und es scheint wohl etwas sehr Schlimmes, Brutales, Mächtiges zu sein, also was richtig Mächtiges. Alle haben so ein bisschen Angst vor Salem.
Ach, das ist ja nochmal eine deutlich andere Interpretation als von der, was ist in der, also die Animationsserie habe ich auch damals viel geschaut als Kind, aber ich habe dann irgendwie besonders die Realverfilmung dann fand ich dann irgendwie nochmal ein bisschen spannender, weil da ist ja auch Comic Relief, aber nochmal so ein bisschen auch böse Jokes oder so ein bisschen halt, die so ein bisschen hinterfotzig sind. Hat dann aber im Raum halt mal als Mentor aufgetreten, weil er halt so weise ist und dann Sabrina natürlich dann trotzdem sehr, sehr mochte und ihr immer auch aus der Patsche geholfen hat, wenn sie Fragen hatte oder so. Deswegen sozusagen als Mentor und auch als Comic Relief aufgetreten. Deswegen wäre das was. Aber das wäre natürlich auch nochmal, wäre vielleicht als Fähigkeit wäre nochmal ein bisschen eine andere gewesen, wenn er eigentlich dann so ein Aussehen hätte, was eigentlich so furchterregend ist.
Ja.
Aber hier in der Realserie aus den 90er Jahren ist er natürlich einfach nur eine knuffige schwarze Katze.
Okay, ich habe als coolste Fähigkeit, man könnte natürlich Kunststücke nehmen, sowas. Ich finde es auch ein bisschen doof. Ich finde eigentlich, was die von sich aus machen, viel beeindruckender. Also, dass die Kunststücke lernen können und in SeaWorld auftreten müssen, das ist natürlich sehr schade. Da komme ich dann auch gleich nochmal ein bisschen dazu, wenn es um Willy geht. Aber ich finde krass, wusstest du, dass Schwertwale bis zu 160 Kilometer pro Tag schwimmen können?
Das ist krass, ja.
Das ist schon
aber
echt.
Das können sie natürlich gerade, wenn sie dann eingesperrt sind.
Leider nicht mehr.
Fast klar. Ja.
Und die sind krasse Jäger, also die jagen im Rudel und die verwirren unter anderem ihre Beute mit Luftblasen, die sie natürlich ausstoßen können. Also sie atmen natürlich Luft, sie sind keine Fische, können 20 Minuten oder so die Luft anhalten während Leistung und verwirren dann ihre Beute mit Luftblasen und können sie dann besser fangen. Oder greifen die auch teilweise mit ihren, schlagen die mit ihren Flossen, dass die eine auf Deckel kriegen und verwirrt sind. Und sie können teilweise 80 Jahre alt werden. Auch krass.
Ja, in Gefangenschaft dann meistens eher die Hälfte. Tatsächlich, ja. Da hatte ich auch mal eine Doku gesehen, die ist, glaube ich, auch auf Netflix verfügbar, wo es auch dann gerade um ein paar Orca-Todesfälle geht. Und gerade auch um die Bedingungen, unter denen die dort in diesen Parks leben müssen. Und war nochmal sehr interessant, da haben sie das dann auch erzählt, was die eigentlich in der freien Wildbahn eigentlich alles machen können, was sie dann eben in diesen Parks nicht können. Deswegen das auch mal sehr interessant. Aber ja, die sind ganz schön krasse Tiere, muss man sagen. Also Jagdtiere auch. Die haben da auch, wie die halt auch Robben und so jagen können. Das ist ja teilweise, dass sie da diese Eisschollen von unten aufbrechen.
Ja, ja, ja.
Und so Zeugs. Also die können da, die sind da echt sehr, sehr geschickt und auch wirklich dann, die dann im Zweier-Dreier-Team sich da so eine Robbe schnappen, ja. Und die dann von mehreren Seiten irgendwie beackern.
Die machen keinen Spaß,
also
die sind auf jeden
schon,
Fall.
Die machen keinen Spaß. Sind aber auch sehr gefühlvolle Tiere, die dann auch wirklich sehr, sehr starkes Rudel. Ja. Verhalten haben und auch trauern können tatsächlich, wenn Muttertiere oder irgendwie Mittiere dann irgendwie im Rudel sterben. Die trauern dann auch wirklich. Deswegen, die sind auf jeden Fall, die können deutlich mehr als eine Katze.
Man munkelt sogar, dass Keiko einmal einen kleinen Jungen vom Ertrinken gerettet hat, als sie noch in Mexico City in so einem Aquapark war und dort Kunststücke machen musste. Also, was machen wir damit?
Ja, also ich glaube, es ist eindeutig eigentlich, weil eine Katze kann halt nichts.
Okay. Punkt für Willy, aka Keiko. Katze kann halt nichts. Ja, stimmt. Nicht viel zumindest. Ja. Außer,
also springen außer, halt vielleicht nur und klettern, aber.
Ja, auf den Füßen landen und so.
Füßen landen,
basic.
Ja. Basic, ja.
So, na dann, kommen wir zum
besten Film oder bester Serie.
Ja, ja, wie ich schon gesagt habe, gibt es ja tatsächlich viele Interpretationen von Salem. Aber ich nehme dann wirklich die von 1996 bis 2000 in den USA lief, bei uns dann 2-3 Jahre später im Fernsehen zu sehen war. Ich fand auch sehr spannend, ich habe es auch nochmal reingeschaut. Sie haben mit 4 Katzen insgesamt gedreht, also mit echten Katzen, die dann halt jedes Mal, wenn Salem irgendwie wegrennen musste oder irgendwo hingerannt ist oder irgendwo raufgesprungen ist, dann sind das echte Katzen gewesen, die man so halbwegs trainieren konnte. Aber immer, wenn er gesprochen hat oder irgendwie was gemacht hat, was Katzen normalerweise nicht machen, zum Beispiel eine Fernbedienung bedienen, wenn er seine Mussolini-Doku gucken will zum Beispiel, hatte ich da nochmal eine Folge reingeschaut. dann haben sie natürlich auf so eine Puppe zurückgegriffen. Die war sehr simpel insgesamt, also die war schon sehr statisch, hat man natürlich sofort gesehen, wenn sie umgeschaltet hat.
Kann mich da aber total dran erinnern an diese Puppe.
Ne, ich weiß, es hat sich auch bei mir total eingebrannt, diese Optik von dieser Katzenpuppe, aber irgendwie, auch wenn ich die heute noch, ist natürlich eine Nostalgie bei mir verbunden, aber ich finde das irgendwie trotzdem, sah gut aus und es hat wirklich, wenn diese Katze dann immer wieder auf die Fernbedienung tritt und immer wieder jetzt seine Mussolini-Doku bitte doch schauen will, obwohl alle anderen darauf keinen Bock haben, das funktioniert und man kauft das irgendwie ab und dadurch, dass es halt eigentlich dann sozusagen ein mächtiger Zauberer ist, der hier in eine Katze verbannt wurde, vielleicht nochmal mehr, aber irgendwie finde ich, das wurde schon gut gelöst und das war auch trotzdem, man brauchte auch irgendwie 4-5 Leute, die diese Puppe bedient haben, damit das dann auch halbwegs lippensynchron irgendwie aussieht und halt die Bewegung, die Kopfbewegung auch gepasst haben. Deswegen, es hat auf jeden Fall über den gesamten Verlauf der Serie, fand ich hervorragend eigentlich, funktioniert mit den wenigen Mitteln, die man damals hatte. Deswegen war es für mich auch immer auch eine wirklich Serie und gerade, dass es halt so ein bisschen auch einen bösen Humor hatte, dieser Salem, fand ich den irgendwie auch immer auch sehr, sehr cool und dann auch die Serie eigentlich, auch wenn sie auch diese typische Sitcom natürlich war, die so irgendwo nachmittags immer lief, fand ich dann doch irgendwie immer sehr, sehr spaßig.
Okay, mein bester Film ist Free Willy 1, auch wenn ich 2 und 3 nicht gesehen habe. Ich habe aber jemanden gefragt, der alle gesehen hat. Also ich habe mir da das Okay geholt. Und ich muss leider sagen, also ich gebe dir den Punkt schon von vornherein, weil erstmal, also ich glaube, der Film oder Free Willy wohnt bei vielen Leuten im Herzen von vielen Leuten, die die als Kind gesehen haben oder als auch VHS hatten und so weiter, weil das, glaube ich, für Kinder ein herzallerliebster Film irgendwie ist, ne? Und man irgendwie mit einem anderen Lebewesen die Sympathie aufbaut und das für das eigentlich nur in Freiheit leben will und das aufgrund von kapitalistischen Interessen. Da gibt's ja dann diesen Chef von diesem Aquapark, der ihn dann töten will, weil damit er die Versicherungssumme kassiert, um zu expandieren und so weiter, glaube ich. Also erstmal, der Film geht erstmal vermeintlich in die richtige Richtung, ist relativ einfach erzählt. Also wir haben ja da auch einen Jungen, der in diesem Aquapark arbeiten muss, weil er, glaube ich, so Schmierereien an die Wand gehauen hat. Und dann lernt er Willy kennen und merkt, oh, er unterhält sich mit seiner Familie, die draußen lebt und so weiter. Und will eigentlich nur raus und irgendwann befreien die ja Willy auch. Oder Willy befreit sich auch in Teilen selbst. Aber das Ganze sendet eigentlich so ein bisschen die falsche Botschaft. Und dazu sage ich dann später noch mehr, warum das die falsche Botschaft ist. Aber deswegen bin ich bereit, dir den Film zu geben.
Okay, also weil dann der Film nicht ganz das eigentlich erreicht hat, was er erreichen wollte.
Eigentlich das Gegenteil aus meiner Sicht.
Das Gegenteil. Ja. Okay, gut. Dann kannst du ja einen Plotpoint darüber jetzt nochmal genauer sprechen. Welche Stelle meintest du denn genau?
Ich meine die Befreiung, nämlich natürlich. Okay. Und zwar seine eigene sozusagen, als er dann, ich glaube, da ist er nochmal in so einer Bucht, also er wird freigelassen von den handelnden Figuren und dann muss er nochmal selber über so ein, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Netz oder eine Mauer war, von diesen Fängern, die ihn da einfangen wollen, und er springt da wirklich drüber. Das ist der wichtigste Plotpoint, aber mit eben einem faden Beigeschmack, denn der echte Darsteller sozusagen, der Keiko, der ist auch freigelassen worden aufgrund öffentlichem Druck. Also ich weiß gar nicht, das ist wirklich so die klassische, ich sag mal, amerikanische Geschichte, auch wenn nicht nur Amerikaner beteiligt waren. Also Keiko kommt eigentlich aus einem Seapark oder Seepark aus Mexico City. Wo genau er herkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Er ist, glaube ich, irgendwann gefangen worden im Alter von 2 Jahren oder so. Also ganz, 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 wirklich ganz jung noch gefangen worden. Und ist dann in einen Park gekommen, wurde dann verkauft. Und aber SeaWorld in den USA wollte ihn nicht haben, weil er eine Hautkrankheit hatte, wo sie Angst hatten, dass er ansteckend ist. Dann ist er nach Mexico City gekommen, dort in einem viel zu kleinen Becken gehalten worden, aber war wohl auch Hauptattraktion des Parkes. Und man hat dann für diesen Film eben nach einem Schwertwal gesucht und hat ihn dann bei SeaWorld nicht gefunden, weil die Botschaft des Filmes SeaWorld nicht gefallen hat. Kam dann eben am Ende auf Keiko. Und musste ihn dann auch durch die Gegend fliegen, natürlich oder durch die Gegend transportieren. Erstmal geflogen ist er dann auf jeden Fall später worden, als er freigelassen werden sollte. Denn aufgrund der enormen Publicity, vor allem des ersten Filmes, gründeten sich dann Vereine. Ich glaube, es gab sogar eine Stiftung, also die Free Willy Foundation, die dafür gekämpft hat und Spenden gesammelt hat, damals auch Millionen bezahlt hat für diese Überführung. Da ist Free Willy, glaube ich, mit Hilfe der US Army geflogen worden nach Island zurück, wo er ursprünglich herstammte, und dort ausgewildert worden 2002. Aufgrund des enormen Druckes und auch finanziellen Möglichkeiten. Und Tierschützer haben das damals schon kritisiert, denn die Chancen, dass Keiko in Freiheit überleben kann, die standen damals schon enorm schlecht. Also er war, wie gesagt, medizinisch in einem normalen Zustand dann später. Er ist aufgrund des Filmes auch aufgepäppelt worden, was dann erstmal gut war, sag ich mal. Also er ist aus einem schlechteren erstmal in eine bessere Umgebung gekommen, sozusagen als Schauspieler. Aber dann alles Weitere ist auch schon oft kritisiert worden, weil dieses Geld sozusagen, was damals für diese eine Orca-Rettung, in Anführungsstrichen Rettung, freigemacht worden ist oder eingesammelt worden ist, das hätte, sag ich mal, richtigen Auswilderungsprojekten und richtigen Projekten, die was gegen Gefangenschaft von solchen Tieren tun, hätte mehr nützen können. Denn er ist dann ausgewildert worden, hat sich dann zwar wohl auch zeitweise einem Rudel angeschlossen, aber hat dann auch, ist ihm dann auch wieder abhanden gekommen, weil er nicht so richtig auch jagen konnte wohl, hat sich dann zeitweise einem Boot angeschlossen. Das passiert nämlich auch manchmal bei ausgewilderten Orcas, glaube ich, nicht nur bei denen. ist dem dann hinterher geschwommen an irgendeine Küste. Dort ist er dann immer wieder von Touristen gefüttert worden, bis es dann verboten worden ist. Dann haben sich Tierschützer um ihn dort gekümmert und irgendwann hat er aber eine Lungenentzündung bekommen, glaube ich 1,5-2 Jahre, nachdem er freigelassen worden ist und dann gestorben, trotz Behandlung. Also das Ganze ist jetzt nicht so unter großem Erfolg zu verbuchen, muss man sagen. Und zeigt vielleicht auch ganz gut, dass die Botschaft des Filmes, nämlich befreit jetzt plötzlich mal schnell alle Tiere, die in irgendwelchen Zoos sind und oder in so SeaWorlds, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Also was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, guckt mal, dass ihr vielleicht nicht mehr hingeht. Ich glaube, in diese Richtung geht auch die Netflix-Doku, nämlich, dass die immer Stück für Stück abbauen und dann eben lieber das Geld ausgibt, um den Tieren einen schönen Lebensabend zu machen in Gefangenschaft, in Anführungsstrichen. Ich weiß auch, dass viele Zoos, gerade in Deutschland, viele Zoos auch damit oder sag ich mal, sich zur Aufgabe gemacht haben, Arten zu erhalten, sag ich mal, und weniger zu gucken, wo kriegen wir jetzt nochmal günstigen Löwen her aus dem Ausland oder so. Ob das immer zu 100% passt, das muss man sich wahrscheinlich im Einzelfall angucken, aber da hat, glaube ich, schon auch gewissermaßen ein Umdenken stattgefunden. Weiß nicht, ob das bei SeaWorld so ist, bin ich mir nicht so sicher. Gerade wenn es um Shows geht und so weiter. Und das muss man sagen, das ist ja in Deutschland in den wenigsten, würde ich mal sagen, Einrichtungen, die wo Zoo steht, die auch teilweise mit öffentlichen Geldern natürlich gefördert werden und so, noch so, dass es dort große Shows gibt. Ich meine, da gibt es Fütterungen, die finden statt. Aber oftmals sind diese Tiere ja auch nicht mehr lebensfähig in Freiheit, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und da hat sich schon was verändert, was jetzt nicht heißt, dass alles perfekt ist, aber die Lösung für solche Tiere ist auf jeden Fall nicht, lasst sie einfach alle frei, weil dann haben sie wohl ein kurzes Leben, so wie Keiko in dem Fall.
Das ist dann wahrscheinlich ein gutes Beispiel, dass dann so ein Film nur eine Aufmerksamkeit für ein Tier wirklich generiert, aber natürlich du die Systemfrage gar nicht stellst, wie das so gekommen ist und wie können wir jetzt wirklich in die Zukunft für mehrere Jahre schauen und nicht einfach nur so eine Schnellhandlung machen und danach ist gut vergeben und vergessen und dann können wir weiterdenken, sondern nee, das ist halt eine größere Aufgabe, wenn wir diese Tiere befreien wollen. Die sind halt meistens dann gar nicht mehr lebensfähig.
Die einfache, schnelle, emotionale Antwort ist eben nicht immer die richtige. Das hat man ja beim Weißen Hai auch gesehen. Da ist die einfache, schnelle, emotionale Antwort, oh, wir haben alle Angst vor Haien. Das ist aber unnötig gewesen und immer noch. Also, ja.
Na gut, also eigentlich ein negativer bester Plotpoint, wenn du so willst, den du rausgesucht hast. Dann wäre es bei mir ein bisschen in der TV-Serie ist es ja zumindest so, dass sich Sabrina dann zwischen zwei Männern entscheiden muss, wen heiratet sie. Und dann ist auch das große Finale, ob es Harvey oder Aaron wird. Aber natürlich, wir als Zuschauer haben natürlich schon einen Favoriten, weil nämlich Harvey natürlich die eigentliche große Liebe ist von Sabrina. Aber aus irgendeinem Grund hat sie sich dann doch für Aaron erstmal entschieden bei ihrer Hochzeit, der aber ein totales Arschloch natürlich ist. Und was mir das natürlich dann das letztendliche Zeichen ist, warum Aaron nicht der Richtige für Sabrina ist, er mag nämlich auch Salem nicht. Und Salem mag Aaron auch nicht. Deswegen die beiden, die hassen sich ab dem ersten Moment quasi auch schon. Und er ist dann nämlich auch, Salem ist dann nämlich auch ein ganz wichtiger Katalysator quasi, damit dann die eigentliche richtige Beziehung dann zustande kommt. Er hat dann nämlich nochmal ein bisschen Prep-Talk mit Sabrina und rät ihr nochmal, dass sie doch eigentlich ihrem Herzen folgen sollte. Und er ist dann sogar bei der Trauung, ist sogar Salem dann natürlich mit dabei, in einem kleinen Anzug übrigens. Es gibt auch mehrere Szenen, wo wirklich Salem immer wieder Kostüme anhat oder Sachen anzieht, also auch ein Feuerwehrmann Kostüm oder so. Aber hier bei der Hochzeit hat er natürlich dann so einen Anzug an. Und dann ist natürlich nochmal im letzten Moment, auch in der letzten Folge, entscheidet sich dann Sabrina aber nochmal für ihren wahren Herzensmann, für Harvey und verlässt dann auf dem Altar, lässt sie Aaron stehen, um dann ihrem Herzen zu folgen und hat quasi dann nochmal auf Salem gehört. Und diesen Prep-Talk, diesen Moment, wo dann auch dann Salem nochmal auf sie einredet, ist dann für mich sozusagen der beste Plotpoint, weil er natürlich Salem trotz seiner diktatorischen Ader und seiner Weltherrschaftspläne, weiß er natürlich, menschlich versteht er natürlich die Leute richtig und berät sie gut.
Okay. Ja, das ist wahrscheinlich doch der bessere Plotpoint dann, weil meiner hat ja so einen Beigeschmack.
Also. Ein bisschen, ja. Mhm. Er hat natürlich einen großen Effekt gehabt, muss man natürlich sagen. Auf dann das Leben dieses einen Orcas vor allen Dingen haben natürlich noch, mhm. zumindest hat es ja schon auch mal die ganze Diskussion um Orcas und Wasserparks ja. nochmal deutlich angeheizt. Und bis heute ist natürlich der Film, an dem man dann denkt, wenn man diese Tiere sieht und die Diskussion darüber. Free Willy, das ist ja. ja schon ein wichtiger Fixpunkt. Trotzdem. Deswegen ist natürlich der Moment in Sabrina ist natürlich jetzt nicht in die Fernsehgeschichte eingegangen. Deswegen würde ich fast auch sagen, ich könnte dir den Punkt auch gerne geben. Weil es natürlich der über die Grenzen des ja. Films hinaus Effekte hatte. Ja. Auch wenn er eher negativ ist. Deswegen ist natürlich mit dem besten Plotpoint so ein bisschen eine Frage.
Ja, ja.
Aber es ist, glaube ich, trotzdem der in Erinnerung geblieben
ja.
ist.
Na, wir haben aber jetzt, glaube ich, uns zweimal für die im Film oder in der Serie sozusagen wichtigen Momente entschieden und nicht für die gesellschaftliche Bedeutung.
Das stimmt natürlich.
Deswegen muss ich
aber dann haben wir das Problem, dass wir wieder ein ausgeglichenes haben. Dann haben wir jedes Mal 2-2. Das
ist naja, natürlich dann ist es gleich dran. Dann ist es halt so. Guck mal, ist doch schön. 2-2,
das ist doch langweilig.
Nein, aber guck mal, ich meine, diese ganze Serie läuft ja im Prinzip auf den Punkt zu, den du beschrieben hast.
Das ja, ist das ist richtig, ja.
Und wenn wir das Gesellschaftliche, wie bei den anderen Plotpoints, die jedes Mal meine Tiere geholt haben, mit dem Argument, es geht hier nicht um die Gesellschaft, abtun, dann können wir jetzt das jetzt hier
nicht.
Auch, dann können wir das jetzt hier auch
einmal nicht.
Und ich bin cool damit. Guck mal, wir haben schon wieder, es ist ja tatsächlich jetzt schon auch zweimal oder dreimal vorgekommen, dass wir schon wieder einen Gleichstand in unserem Quartett haben. Tja, schön.
Great minds think alike, würde ich dazu sagen.
Man muss nicht immer gewinnen. Manchmal reicht auch.
Das ist auf jeden Fall Paddington hat uns das beigebracht am Ende des Tages. Ja? Und vielleicht auch die anderen Tiere. Hedwig würde wahrscheinlich auch so denken. Ich glaube, die wäre auch so ein, wenn sie sprechen könnte, würde sie auch sowas sagen.
Ja, sicherlich. Also, Leinen drunter, gucken, dass echte Tiere in Filmen, wie man jetzt sieht, nicht nur am Weißen Hai, sondern auch an Willy zum Beispiel, spannend, dass es jetzt mal Meeresbewohner sind, aber bei Filmpferden zum Beispiel gibt es das ja auch, dass das nicht immer die beste Idee ist, echte Tiere in Filmen einzusetzen, sondern dass man es vielleicht auch mittlerweile ganz gut so machen kann, wie bei Paddington beispielsweise.
Einfach komplett CGI, was ja. auch sehr gut aussieht, ja. muss man sagen. Also da haben sie viel Effekt rein, anders als vielleicht bei Benjamin Blümchen, in der deutschen Verfilmung, wo Benjamin Blümchen einfach aussieht wie eine Paint-Textur. Da ist es bei Paddington, hat man da ein bisschen mehr Geld reingesteckt. Wahrscheinlich konnte man das auch bei Winnie Pooh nicht. Da war es natürlich dann die Finanzierung ein bisschen schwieriger als bei so einer weltbekannten vielleicht Figur wie Paddington. Aber trotzdem muss man sagen, die sieht wirklich sehr, sehr gut aus, der Paddington-Bär. Und das ist natürlich, da muss man jetzt keinen echten Bären trainieren, das zu machen. Was, glaube ich, auch unmöglich ist, weil Paddington sich schon sehr viel bewegt und spricht. Deswegen, das wäre auch mit einem echten Bären, glaube ich, so kaum umsetzbar.
Naja.
Also, man hätte auch nochmal so eine Puppe gemacht. Also,
naja. Also
wenn ich mal gucke, was früher mit Tieren alles gemacht wurde in Filmen, wenn man sich auch die älteren Dr. Doolittle-Filme und so anschaut, war schon trotzdem natürlich krass. Ja. Und wie sehr da die Tiere höchstwahrscheinlich auch hinter den Kulissen oder auf der Kamera gelitten haben dafür.
Ja, und es gibt ja diese Tanzbären tatsächlich auch.
Stimmt.
Lange Jahre. Auch. Also ich glaube, das ist auch erst im letzten Jahrhundert verboten worden. In vielen Teilen Europas. Ich glaube, das war sogar für manche Staaten in Osteuropa dass man in die EU eintreten kann. Das ist ja auch relativ spät erst verboten worden, glaube ich. Wenn mich alles täuscht, ist kein Quatsch erzählen, aber ich glaube, in Bulgarien erst mit EU-Eintritt. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wann das war.
Das ist ja interessant, ja. Das ist auch so eine absolut wilde Idee, einfach so Bären zum Tanzen zu bringen und irgendwie so als Sehenswürdigkeit oder irgendwie so als Attraktion irgendwie zu inszenieren. Diese Wesen, die dazu absolut nicht gemacht sind und auch eigentlich ja super gefährlich sind. Und deswegen ist es schon echt wild.
Ja.
Es ist wirklich einfach ein Folter
für
die Tiere. Kann man nicht anders sagen.
Ja. So, pünktlich zum Ende des Filmmagazins versagt auch meine Stimme. Ist ein gutes Zeichen dafür, dass
da
wir jetzt
noch mal raus sollen. Mit dem Hund.
Ja, frische Luft hilft.
Frische Luft.
Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns dann wieder in einer Woche. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao.